Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2.
Wir schauen jetzt in den Nahen Osten, darauf, wie sich die Lage in Israel und im Gazastreifen weiterentwickeln könnte. Da waren ja auch noch die Spannungen mit dem Iran. Mein Gesprächspartner ist Simon Wolfgang Fuchs.
Bayern 2. Zur Person.
Den schiitischen Islam hat er ganz genau unter die Lupe genommen. Das ist nämlich das Fachgebiet von Simon Wolfgang Fuchs, der über genau das Thema an der Princeton-Universität in den USA seine Dissertation geschrieben hat. Nach dieser Station ging es für ihn zur nächsten Elite-Uni, und zwar nach Cambridge, für ein Forschungsstipendium und dann als Dozent zur Universität Freiburg. Heute lebt Simon Wolfgang Fuchs in Israel. Dort ist er außerordentlicher Professor für den Islam an der Hebräischen Universität von Jerusalem. Dabei konzentrieren sich seine Forschungen immer wieder auf den Iran. Wie auch bei seiner Habilitation, an der er gerade arbeitet. Hierfür versucht er, eine globale Geschichte der iranischen Revolution Ende der 70er Jahre zu schreiben.
Und jetzt ist er am Bayern 2-Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Fuchs.
Guten Morgen, Frau Lohmüller.
Heute Abend beginnt Pessach, eins der wichtigsten Feste im Judentum. Dabei erinnern die Juden an die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei. Inwiefern ist das Fest in diesem Jahr überschattet vom Krieg?
Ich denke, es ist ein ganz außergewöhnliches Pessachfest in dieser Hinsicht. Man merkt es allerorten, auch hier bei uns in der Nachbarschaft, gleich ums Eck war vor dem Supermarkt gestern noch ein Seder-Tisch aufgebaut zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, das Mahl, das heute Abend gefeiert wird, wo dann die Geiseln mit Bildern vertreten waren. Und ich glaube, das rückt gerade wieder sehr stark in den Vordergrund. Auf der einen Seite die Geschichte der Befreiung und eben die unvollendete Befreiung von so vielen Geiseln, die noch ansteht.
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat ja angekündigt, in den nächsten Tagen soll da auch was unternommen werden, eben gerade auch, um die Geiseln wieder zurückzuholen. Jetzt hat am Wochenende das US-Repräsentantenhaus auch neue Militärhilfen für Israel bewilligt. Das heißt, der militärische Druck auf die Hamas im Gazastreifen könnte verstärkt werden. Was glauben Sie, wird jetzt die lang angekündigte, groß angelegte Bodenoffensive in Rafah näher rücken?
Ich denke, es sah lange nicht so aus, dass es wirklich kommt, weil auch der Druck der USA sehr groß war. Und paradoxerweise hat dieser Angriff des Iran eigentlich Israel da sehr stark jetzt in die Hände gespielt. Ich denke, neben dieser Militärhilfe gab es auch im Hintergrund Gespräche, bis hin den Austausch von Positionen sozusagen, dass die Amerikaner zugestimmt haben, dass Israel beziehungsweise für den Austausch, dass Israel nur eine kleine Militäroperation gegen den Iran macht, dass man dann doch ein Auge zudrückt, wenn es mit Rafah weitergeht. Dafür spricht auch, dass auf ägyptischer Seite die Vorbereitungen extrem laufen, auf der ägyptischen Grenze Lager einzurichten, eine spezielle neutrale Zone einzurichten, in die dann Geflüchtete aus Rafah für eine Zeit lang kommen könnten, ohne offiziell nach Ägypten einzureisen. Also ich denke, hier alles passiert, deutet sehr stark darauf hin.
Trotzdem 1 Million Menschen etwa, die in Rafah sind, dort Geflüchtete, die irgendwo unterzubringen, das ist ja maximal unrealistisch, oder?
Ich denke, es wird eine zu aller humanitären Katastrophe, die wir schon gesehen haben, wird es weiter großes Leid erfolgen, trotz aller Vorbereitungen, trotz aller Zelte, die vielleicht auch Israel bestellt hat. Ich glaube, man kann im Moment hier gar nicht dem wirklich Herr werden und vor allem in kürzester Zeit, wenn Leute ihre provisorischen Unterkünfte verlassen müssen, sie dann wirklich adäquat anderweitig zu versorgen.
Sie haben gesagt, eine Bodenoffensive auf Rafah ist deswegen jetzt auch wahrscheinlicher geworden, weil die USA möglicherweise da auch Zugeständnisse gemacht haben an Israel nach dem Motto, wenn ihr bei eurem Gegenschlag auf den Iran nicht zu drastisch seid, dann drücken wir eventuell bei Rafah die Augen zu. Kann man das so zusammenfassen?
Ich denke, das weiß man natürlich nicht ganz genau, was im Hintergrund alles passiert ist, aber es gab durchaus einige Berichte in dieser Hinsicht und es erscheint durchaus plausibel, dass diese Drohgebärde eines großen Konflikts jetzt oder eines wirklich resoluten Gegenschlags dann die Angst angefacht hat, hier in einen größeren Konflikt gezogen zu werden. Und das bedeutet natürlich für die USA auch, dass ihre eigenen Truppen bedroht worden wären in Syrien, im Irak anderweitig. Und ich glaube, das wollte man auch auf jeden Fall verhindern.
Wir hatten ja in den letzten Tagen viele Angriffe, Gegenangriffe, mutmaßliche Gegenangriffe. Jetzt hat der Iran versichert, dass der Angriff Israels vergangenen Freitag keine großen Schäden angerichtet hat. Würden Sie sagen, das war von Israel so kalkuliert? Also ein bisschen angreifen, ja, aber eben keine Eskalation riskieren?
Ja, ich in dieser Hinsicht war es durchaus recht klug, würde ich sagen, weil man eine Radareinrichtung angegriffen hat, die sehr wichtig ist für den Iran, um zu zeigen, man hat diese Möglichkeiten, man kann auch, wenn man möchte, das Atomprogramm und wie es geschützt ist, signifikant schwächen, ohne dass man überhaupt wirklich gesehen wird, dass man von außerhalb des iranischen Luftraums dort Raketen abfeuert. Auf der anderen Seite hat man auch den Iranern damit die Möglichkeit gegeben, das alles zu bestreiten und es herunterzuspielen. Und ich glaube, hier ging es wirklich darum, Stärke und Potenzial zu zeigen. Auf der anderen Seite ist der Iran auch, kann sich auch als Sieger sehen in diesem Ganzen. Ali Khamenei, der Revolutionsführer, der oberste Führer, hat gestern Abend noch gesagt, es ging auch gar nicht darum, dass wir in Israel konkret Schäden anrichten. Wir wollten einfach unsere Macht nochmal demonstrieren, unsere Möglichkeiten, dass wir auch wirklich wahrgenommen werden. Und es gibt gleichzeitig auch wieder Berichte, dass der Iran das jetzt versuchen möchte, um in erneute Gespräche über das Atomprogramm zu kommen, das jetzt lang quasi gar nicht mehr auf dem Tableau war. Und da kann man auch sehen, es ist interessant, dass diese beiden Erzfeinde mit ihren Handlungen durchaus geschafft haben, politische Ziele zu erreichen, die gar nicht jetzt unmittelbar mit diesem Konflikt zwischen den beiden in Beziehung stehen.
Halten Sie es für wahrscheinlich, dass es da ein Vorwärtskommen geben könnte in Sachen Atomabkommen?
Das halte ich jetzt im Moment nach allem, was wir gehört haben, für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, die Weltstimmung ist da nicht auf Seiten des Iran. Es wird eher im Moment gerade sehr als Bedrohung und als eine Macht, die sehr disruptiv in der Region unterwegs ist. Ich glaube, in dieser Hinsicht haben sich wahrscheinlich die Iraner dann doch verkalkuliert.
Heute treffen sich die EU-Außen- und Verteidigungsminister in Luxemburg. Es wird erwartet, dass da möglicherweise auch weitere Sanktionen gegen den Iran verhängt werden, um eben auf diesen Angriff auf Israel vor gut einer Woche zu reagieren und vor allem um die Produktion von Raketen und Drohnen im Iran zu stören. Was erwarten Sie da?
Ich glaube, Iran hat sich so abgekoppelt von der Weltwirtschaft, was den Westen anbelangt, mit sehr engen Beziehungen zu Russland und China, dass man auf die EU in dieser Hinsicht nicht unbedingt angewiesen ist. Und alle diese Sanktionen sind eher symbolischer Natur, dass man auch nochmal gegenüber der europäischen Bevölkerung sagen kann, wir machen etwas, wir nehmen das Problem ernst, aber die konkreten Auswirkungen sehe ich als sehr gering an.
Das sagt Professor Simon Wolfgang Fuchs, außerordentlicher Professor für den Islam an der Hebräischen Universität von Jerusalem. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und schöne Grüße nach Jerusalem.
Sehr gerne. Schönen Tag Ihnen.
Ihnen auch.